TFA Total, der Böhringer Ingelheim Podcast für tiermedizinische Fachangestellte.
Solange alles gut läuft, hier im wahrsten Sinne läuft, wird weniger Augenmerk auf Bewegung und Physiotherapie im Rahmen einer multimodalen Schmerztherapie bei unseren Fellschnauzen gerichtet. Ähnlich wie bei vielen Zweibeinern ist die Not und die Dringlichkeit einer solchen ergänzenden Therapie nicht gegeben, wenn es nicht zwickt und zwackt. Ich nehme mich selbst davon nicht aus. Aber wie sieht die multimodale Schmerztherapie überhaupt aus? Was empfehlen die Experten der ITIS und was können die Tierhalterinnen, der Tierhalter selbst am Tier durchführen bzw. durchführen lassen? Vor allem, welche Hilfestellung kann die TFA hier im Bereich der Tierhalterberatung leisten? Wichtige Fragen im Rahmen eines bestmöglichen Schmerzmanagements bei Hund und Katze. Deshalb umso schöner, dass ich heute an meiner Seite Dr. Oliver Harms begrüßen darf. Dr. Harms ist Diplomat für Sportmedizin und Rehabilitation sowie Fachtierarzt für Kleintiere und Chirurgie. Er arbeitet im Fachzentrum für Kleintiermedizin in Langenhagen bei Hannover und der Tierklinik Germersheim. Er ist Privatdozent an der Tierärztlichen Hochschule Hannover und hat einen Lehrauftrag an der FU Berlin. Hallo, lieber Olli.
Hallo.
Olli, du bist ein Experte auf dem Gebiet der Orthopädie und Schmerztherapie. Was gehört deiner fachlichen Meinung nach alles in das Therapiefeld der heutigen multimodalen Schmerztherapie bei Hund und Katze?
Ja, ich denke, das ist eine Kombination aus verschiedenen Ansätzen. Die eine ist sicherlich die medikamentelle Therapie wie Analgetika, also nicht-steroidale Antiphlogistika oder auch Opiate. Dann können dann noch adjuvante Medikamente dazu gegeben werden, Gabapentin oder Amitriptylin, die bei neuropathischen Schmerzen eingesetzt werden können. Es kann aber auch eine Verstärkung der beiden Medikamente, also NSAID und Gabapentin, zu einer verstärkten Wirkung kommen. Lokalanästhetika können sicherlich eingesetzt werden. Und dann kommt sicherlich die Physiotherapie, ob das nun die Massage ist, die Hydrotherapie, Laser, Stoßwelle, was es da alles so gibt. Ernährungsmanagement ist meiner Ansicht nach sehr wichtig, weil doch viele Hunde und Katzen mittlerweile etwas übergewichtig sind. Und da spielt das sicherlich eine große Rolle, dass man das Gewicht ein bisschen kontrolliert und da auch Unterstützung gibt. Nahrungsergänzungsmittel für Osteoarthritis wie Omega-3-Fettsäuren, Glucosamine. Dann kann man natürlich auch noch die Umwelt ein bisschen anpassen und so ein bisschen darauf achten, dass der Hund oder die Katze nicht irgendwelche Stressfaktoren hat, wo dann vielleicht die Lahmheit mehr auftritt. Man kann Rampen fürs Auto benutzen, irgendwelche orthopädischen Betten. Dann natürlich ein großes Thema im Moment ist die regenerative Medizin, sowas wie Stammzellen und plättchenreiches Plasma. Akupunktur, Akupressur hat sicherlich auch seinen Teil bei der multimodalen Therapie und natürlich auch die chirurgische Intervention. Das heißt, bei manchen Erkrankungen ist vielleicht eine Chirurgie sinnvoller, weil ja gerade Osteoarthritis häufig mit irgendwelchen Erkrankungen einhergeht, wie eine Hüftgelenksdysplasie. Und da kann man sicherlich dann unter Umständen dann auch chirurgisch besser helfen als mit Physiotherapie, Schmerzmedikamenten. Das heißt, man sollte bei der multimodalen Schmerztherapie immer einen individuellen Ansatz irgendwie wählen, was natürlich die Probleme des Tieres und vielleicht auch die Umstände des Besitzers berücksichtigt. Das heißt, man geht da immer als Team ran und versucht rauszubekommen im Gespräch, in welche Richtung das gehen soll. Also junger Hund zum Beispiel, einjähriger alter Hund mit einer schlechten Hüfte, wäre es vielleicht sinnvoller, da eine OP durchzuführen, weil er noch sein ganzes Leben vor sich hat. Beim 14 Jahre alten Hund mit einer schlechten Hüfte entscheiden sich die Besitzer vielleicht gegen eine OP. Und dann muss man da halt die Schmerztherapie anwenden.
Olli, du hast uns jetzt schon mal einen relativ großen Blumenstrauß an die Hand gegeben, was man alles im Rahmen der multimodalen Schmerztherapie halt machen kann und auch sollte oder wenn es möglich ist, durchführen kann. Gerade so das Thema Tierhalterberatung, das ist ja jetzt für meine Zuhörerinnen und Zuhörer auch sehr wichtig, weil das ist deren tägliches Brot in der Praxis, in der Klinik. Du warst ja sehr lange an der Tierärztlichen Hochschule Hannover und dort in der Klinik für Kleintiere als Oberarzt tätig. Wie war denn so deine Erfahrung, die Compliance der Tierhalterinnen und Tierhalter in Bezug auf Medikamentengabe, das Gewichtsmanagement? Das ist ja auch immer so ein schmaler Grat, ne? Wenn die Tiere zu klein für ihr Gewicht sind. Dann Ergänzungsfuttermitteleinsatz und auch die Physiotherapie. Wurde das da in diesem Bereich Orthopädie sehr gut angenommen oder musstet ihr sehr viel Überzeugungsarbeit leisten? Und wenn, wie hast du es gemacht?
Ja, ist sicherlich ein schwieriges Thema. Es kommt, glaube ich, aber auch darauf an, in welchem Thema wir uns bewegen, ob es nur Medikamentengabe ist, Gewichtsmanagement oder Physiotherapie. Bei der Medikamentengabe ist, denke ich, eine relativ hohe Compliance, gerade nach einer OP. Wenn es bei chronischen Erkrankungen sind und es auch um Dauermedikation geht, dann ist sie natürlich ein bisschen weniger gut, weil die Leute natürlich Angst haben von den Nebenwirkungen. Beim Gewichtsmanagement, viele Leute wollen nicht wahrhaben, dass ihr Tier etwas zu viel auf den Rippen hat. Ich denke aber bei allem, ob das auch die Physiotherapie ist, weil viele glauben ja, es bringt ja nichts. Man muss die Leute wirklich vernünftig beraten und sich da vielleicht auch Zeit für nehmen, dass man die Vor- und Nachteile von den jeweiligen Sachen erklärt und vielleicht auch einfach darstellt. Und wenn sie das dann wirklich mit einem durchziehen, dann müssen sie auch immer das Gefühl haben, dass sie jederzeit letztendlich nochmal Rückfragen haben dürfen oder es irgendwelche Nebenwirkungen auftreten, dass man dann die Therapie dementsprechend anpasst. Aber man muss da schon hartnäckig dranbleiben. Das ist, glaube ich, extrem wichtig, weil die Leute sich dann auch ein bisschen besser verstanden fühlen, dass man immer mal wieder Telefonkontrollen macht oder Telefonanrufe macht, wie es denn so läuft.
Es ist ja eine sehr, sehr starke Bindung dann auch. Man wirklich eine Teamarbeit zwischen Tierhalterinnen und Tierhaltern und euch eben halt, euch Klinikern, die dann auch im Hintergrund immer verfügbar sind, meistens, sage ich jetzt mal, ne? Olli, sehr häufig sind die Tiere, die in den Praxen, in den Kliniken vorstellig werden, im Rahmen des normalen Alterungsprozesses an Arthrose beziehungsweise am Bewegungsapparat erkrankt. Das hast du ja gerade schon gesagt. Und auch, dass es eben jüngere Tiere gibt, die halt auch mal etwas aufweisen können in diesem Bereich. Sollte man bereits von Welpenalter an bestimmte Dinge beachten, damit es eben halt nicht zu solchen Einschränkungen kommen könnte?
Ist für mich fast das wichtigste Thema. Gerade in der Orthopädie, wir haben mittlerweile Prophylaxeprogramme, da wo ich jetzt arbeite, in Langenhagen und in Germersheim, haben wir für jede Altersgruppe mehr oder weniger so ein Prophylaxeprogramm. Und bei Welpen oder wachsenden Hunden gibt es ja mittlerweile die Möglichkeit, auch schon frühzeitig Diagnostik zu machen, um zu gucken, ob er zum Beispiel eine Hüftgelenksdysplasie bekommt. Und bei Ellbogen ist es dasselbe, weil ich möchte ja möglichst nicht, dass ich nachher eine gravierende OP mache, die vielleicht auch sehr viel Geld kostet und natürlich ihre Komplikationen hat, möchte ich das natürlich vermeiden durch kleine Eingriffe oder durch andere Faktoren, die ich dem Besitzer mitgeben kann, dass vielleicht die Futteraufnahme reduziert werden könnte. Man sollte natürlich auch ein bisschen darauf achten, dass man den Hund aus einer guten Zucht holt. Wobei man leider nicht sagen kann, selbst wenn die Eltern und die Großeltern frei von irgendwelchen orthopädischen Erkrankungen waren, kann es trotzdem bei dem Hund jetzt letztendlich auftreten. Auch Bewegung und Training, wie doll belaste ich den Hund, das sollte man wirklich von Anfang an, wenn die Hunde zur Impfung kommen, immer schon gleich mit den Besitzern besprechen. Vielleicht auch schon eine kleine orthopädische Untersuchung machen, sowas wie Patellaluxation, HDED, dass man da wirklich frühzeitig angreifen kann, weil man unter Umständen durch kleine Eingriffe das ganz schwere Krankheitsbild vermeiden kann.
Olli, wie siehst du das bei Hunden, die im Bereich Sport ganz aktiv sind, zum Beispiel Agility oder Dog Dancing? Siehst du da ein höheres Anfälligkeitspotenzial für Erkrankungen des Bewegungsapparates? Ist das bei euch in der Klinik oder in der Praxis oder an der Uni vermehrt aufgetreten oder würdest du sagen, nein, das hält sich so ein bisschen die Waage?
Beides vielleicht, weil die Besitzer achten natürlich etwas mehr drauf und kennen ihren Hund vielleicht auch besser, wenn sie im Sportbereich aktiv sind und greifen früher ein, weil sie sagen, der Hund läuft nicht ganz rund und dann sind das kleinste Veränderungen. Auf der anderen Seite sind manche aber auch vielleicht zu ehrgeizig und machen zu viel mit dem Hund, ja, oder auch zu früh. Und da sollte man dann vielleicht schon ein bisschen einschreiten. Und das sind dann manchmal so einfache Sachen, dass man dieses Cool down und warming up, bevor man trainiert, irgendwie machen sollte, damit da möglichst weniger Verletzungen auftreten. Aber es ist natürlich bei jeder Sportart für Hunde, ist es immer wieder die gleiche Überbelastung. Und wenn das immer wieder auftritt, dann können natürlich chronische Erkrankungen schneller auftreten.
Olli, eine Frage fällt mir da gerade ein, weil das wurden wir immer auch ganz häufig gefragt, gerade wenn die Besitzer einen Junghund hatten, ab welchem Alter sie denn überhaupt anfangen können, mit dem Tier zu trainieren? Hast du da irgendwie, ich sag mal, eine Empfehlung?
Ja, also die Empfehlungen kommen mehr oder weniger aus Amerika, weil da natürlich dieser Hundesport vielleicht noch ein bisschen mehr betrieben wird als bei uns in Deutschland, Europa, kommt aber auch immer mehr. Und da werden teilweise, es wurde immer gesagt, dass man mit dem richtigen Training erst anfangen sollte mit der maximalen Belastung, wenn die Wachstumsfugen geschlossen sind. Und da kommen teilweise Besitzer und machen da regelmäßig Röntgenuntersuchungen, damit sie frühestmöglich wissen, wann diese Wachstumsfuge geschlossen ist, um dann richtig mit dem Training anzufangen. Ich weiß nicht, ob das so richtig in die richtige Richtung geht. Man sollte schon mit dem richtigen Training erst anfangen, wenn die komplett ausgewachsen sind. Und ob ich das nun wirklich an diesen Wachstumsfugen klar machen kann, ist vielleicht noch ein bisschen im Zweifel. Manchmal sind die Fugen schon zu und der Hund ist trotzdem noch nicht so richtig fertig. Das hängt so ein bisschen von der Rasse auch immer ab. Größere Hunde brauchen ein bisschen länger als kleinere Hunde. Aber ich würde nicht zu früh anfangen, wollen wir so sagen. Man kann ja schon irgendwelche kleinen Trainingsübungen und Spiele machen, aber noch nicht maximal und da lieber länger warten als zu früh starten.
Und eben halt im Bedarfsfall dann auch Rücksprache mit dem behandelnden Tierarzt, mit der
Absolut.
behandelnden Tierärztin. Ja, sehe
Ja.
ich auch so. Olli, jetzt mache ich mal einen Schwenk zu einer ganz anderen Spezies, die immer so ein bisschen, ja, weniger im Fokus ist oder war bis dato, sagen wir mal. Gerade unsere Katzen sind ja sehr häufig unterdiagnostiziert, was den Bewegungsapparat und die Krankheiten anbelangt in diesem Bereich. Vor allem die Bereiche Ellenbogen, Knie und Hüfte sind häufig betroffen und die Katzen laufen nicht mehr rund. Das heißt, die Schmerzhaftigkeit wird häufig nicht gesehen, weil zum Beispiel ein Freigängerstatus vorliegt oder die Tiere vermehrt ruhen und es häufig dann eben halt auf das Alter geschoben wird, die müssten mehr ruhen, die hätten ein höheres Bedürfnis nach Ruhe. Siehst du das auch so?
Ja, Katzen sind schwierige Patienten, weil wir da vielleicht nicht so sensibel genug sind, um zu erkennen, wann die Schmerzen haben. Ja, also wie du schon gesagt hast, die Katzen ziehen sich zurück, haben mehr Ruhebedürfnis. Liegt das jetzt wirklich nur am Alter oder hat die Katze wirklich irgendwo Schmerzen? Und das große Problem ist, wir können, oder wollen wir es andersrum sagen, die Katze ist kein kleiner Hund. Ja? Das heißt, wir haben da andere Probleme mit der Diagnostik auch. Wenn wir Röntgenbilder gerade machen für die Osteoarthritis-Befundung, dann reagiert die Katze anders auf Osteoarthritis als ein Hund. Wir sehen nicht so viel ossifitäre Zubildung. Das heißt, wenn das schon minimalste, kleinste Veränderungen sind, dann ist das schon hochgradiger Befund bei der Katze. Ja, beim Hund sieht das ein bisschen anders aus. Also das ist wirklich schwierig. Dann diese so subtilen Symptome wie sie putzt sich weniger, sie springt weniger, sie kommt nicht mehr so richtig auf den Kratzbaum oder wird plötzlich auch unsauber, weil sie nicht mehr ins Klo steigen kann. Das sind vielleicht so kleine Anhaltspunkte, wo man sagen könnte, oh Moment mal, da müsste ich vielleicht nochmal Beratung haben und zum Tierarzt gehen.
Da bleibe ich mal bei dem Thema und deswegen auch meine nächste Frage. Olli, angenommen, die Katze ist jetzt diagnostiziert worden, sie musste operiert werden am Bewegungsapparat. Was empfiehlst du im Rahmen der Physiotherapie Post-OP? Also ich frage deshalb, weil ich sage mal, unsere Sampfoten, du hast es ja gerade schon gesagt, sind keine kleinen Hunde, sind natürlich auch nicht so kooperativ, dass man sie jetzt aufs Wasserlaufband schicken kann. Ja, das möchten sie sicherlich nicht und das könnte auch sehr sportlich dann für den Behandler sein. Also was würdest du da empfehlen im Rahmen der Physiotherapie?
Also das mit dem Unterwasserlaufband, da muss ich leider widersprechen.
Echt? Das ist gut zu
Ja.
hören.
Ich hatte eine Katze, ja.
N
Die
gleich
war
eins,
18,
Olli. N gleich eins. Okay.
genau, die war 18 Jahre und die ist jede Woche ins Unterwasserlaufband gegangen und hat da ihre Übung gemacht. Und die Katze fand das super, ja. Und das hatte auch einen Effekt.
Toll.
Nichtsdestotrotz ist es bei Katzen schwieriger, die sind nicht so kooperativ. Wollen nicht so wie wir. Das heißt, man kann theoretisch erstmal alles anwenden, was man auch beim Hund anwendet. Ja, und der Wasserlaufband ist jetzt schon eine Ausnahme bei dieser Katze gewesen. Aber wer weiß, aber sonst kann man, ob das nun Massage, Bewegungstherapien ist, Lasertherapie, Elektrotherapie. Ich glaube, es hängt ganz stark davon ab, wie ist das Vertrauen der Katze mit dem Physiotherapeuten oder Therapeutin, dass man sich da vielleicht einfach ein bisschen mehr Zeit nimmt. Man muss die Katze etwas mehr motivieren durch Leckerli oder Streicheleinheiten und immer, ich glaube, auch etwas mehr Abwechslung in diesen Physiotherapiebereich bringen. Dass man halt nicht immer dieselben Übungen macht, weil ich glaube, der Katze wird es schneller langweilig als dem Hund. Und dass man da einfach ein bisschen, ja, kreativ bleibt und lieber öfter kurze Übungen. Und dann kann die Katze wieder was anderes machen als wirklich so eine Stundensitzung und dann vielleicht nur einmal die Woche, sondern wirklich zu Hause klare Anleitung geben für die Besitzer, dass man da dann noch ein bisschen was machen kann.
Super, das sind schon mal gute Tipps, Olli, danke. Olli, ein weiteres Steckenpferd deinerseits ist die Endoprothetik bei unseren Kleintieren, also der Ersatz eines defekten Gelenks durch ein künstliches Gelenk. Wie sind deine Erfahrungswerte und wie hoch belaufen sich hier die Kosten für den Tierhalter? Ich weiß, du kannst das jetzt nicht so aus der Hüfte heraus beantworten, aber Beispiel Hüfte wäre zum Beispiel ein neues Hüftgelenk. Kannst du da ungefähr so einen kleinen Kostenpunkt nennen?
Also von der Indikation oder ja, natürlich setzt man das ein, wenn da schwere Veränderungen sind. Das kann aber auch schon bei Junghunden sein, wo wirklich katastrophale Hüften zu sehen sind oder erst beim älteren Hund. Erfolgsrate ist ziemlich gut. Also wir liegen da so zwischen 90-95%. Und in der Regel laufen die mit ihr Leben lang auch gut, ohne medikamentelle Unterstützung. Ich hatte gerade diese Woche wieder eine, wo ich vor 6 Jahren eine Hüfte eingesetzt habe, beidseits. Und die hat sich nochmal bedankt einfach, weil sie sonst den Hund eingeschläfert hätte mit 2 Jahren, ja, weil das so massiv war. Also das kann wirklich lebensverändernd sein für den Hund. Und die Komplikationsrate ist nicht sehr hoch, ja. Mhm. Die Kosten hängt so ein bisschen immer drauf an, von der Geografie auch. Sind wir in Norddeutschland, sind wir in Süddeutschland, da gibt es schon preisliche Unterschiede. Aber ich sag mal, es beläuft sich so zwischen 5.000 und 7.000 Euro.
Also pro Gelenk, ne?
Pro Gelenk. Mhm,
gut. Du hast gerade schon gesagt, also meistens auch ohne Medikamente, aber ich denke, kann man das pauschal so sagen oder gibst du, sage ich mal, gerade nach der Endoprothetik bei den betroffenen Tieren dann eben halt auch Physiotherapie und auch ein NSAID oder hast du noch weitere Dinge, die du an die Hand gibst und vor allem, was mich jetzt auch interessieren würde, hast du schon mal Abstoßungsreaktionen im Körper des Tieres gehabt auf ein künstliches Gelenk?
Ja, bezüglich der Abstoßungsreaktion eigentlich nein. Die Implantate sind mittlerweile wirklich sehr gut. Es gibt natürlich manchmal Lockerungen, ja, oder Luxationen oder Frakturen, kann man in der Regel aber eigentlich wieder beheben. Und gerade diese Abstoßungsreaktionen sind extrem selten, ja, bis gar nicht. Natürlich gebe ich ein NSAID direkt in der ersten Phase der postoperativen Zeit. Aber wir versuchen die dann so nach 14 Tagen, 3 Wochen auf jeden Fall abzusetzen und dann physiotherapeutisch natürlich zu begleiten. Und am Anfang ist das mehr Kühlung, leichte Bewegung, also passive Bewegung des Gelenkes, Massagen. Dann geht es irgendwann dahin, dass man auch Koordinationsübungen macht und irgendwann, wenn wir dann so nach 6-8 Wochen sind, dann auch wirklich um Muskelaufbau, Kraftaufbau und dass man dann ein bisschen mehr macht.
Also kann man zusammenfassend sagen, du hast postoperativ in den ersten 14 Tagen bis maximal 3 Wochen kannst du halt ein NSAID dazugeben. Das machst du meistens auch, ich denke, je nach Patient.
Das sollte man vielleicht
ja,
auch, ne?
Genau. Also, das, ja, genau. Ich wollte jetzt nicht ganz so, ne, ganz so in den Vordergrund stellen, deswegen wollte ich das lieber von dir hören. Und Physiotherapie natürlich erstmal ganz seicht, also im Rahmen, ne, der jeweiligen Situation, der Ist-Situation nach der OP und dann kann man das langsam steigern. Das, glaube ich, kann man so festhalten, ja?
Absolut, absolut.
Prima.
Also ich bin kein großer Freund in den ersten 6-8 Wochen von einem Unterwasserlaufband beim künstlichen Gelenk.
Das ist ein wichtiger Punkt, ja.
Weil da möchte ich erstmal die Röntgenbilder sehen. Wir machen die meistens nach 6-8 Wochen, um zu gucken, sitzen die Implantate, sind wir mit dem Gangbild zufrieden. Und wenn das alles in Ordnung ist, dann können wir vielleicht auf ein Unterwasserlaufband gehen. Aber vorher bin ich da kein großer Freund von. Also bei den künstlichen Hüften.
Ja, da sind wir auch gerade schon beim Thema so ein bisschen praxisnah, weil du weißt ja, ich mache diesen Podcast wirklich zielführend für unsere TFAs und natürlich auch für alle anderen interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber da geht es ja um die tägliche Beratung. Und was kannst du unseren TFAs als Beratungspunkte an die Hand geben? Also erstens, zweitens, drittens, zum Beispiel nach einer Gelenk-OP und der darauffolgenden Rehabilitationsphase. Natürlich immer im Anschluss an die tierärztliche Verordnung. Das ist selbstredend und wichtig zu erwähnen.
Ja, also generell bei Gelenk-OPs geht es immer erstmal um eine postoperative Ruhephase und Einschränkung der Bewegung. Das heißt, es sollte immer nur an der Leine Gassi gegangen werden. Der Hund darf nicht alleine in den Garten. Er sollte nicht springen und toben. Und das gilt in der Regel für die ersten 6-8 Wochen. Ja? Mhm. Man kann diese Gassigänge natürlich immer steigern. Ich fange immer mit 10 Minuten in der ersten Woche an. Und wenn er das gut macht, dann steigere ich das von Woche zu Woche um 5 bis 10 Minuten. Seltenst ist, glaube ich, wirklich eine Käfigruhighaltung notwendig. Ja? Katzen sind natürlich ein bisschen schwieriger ruhig zu halten als Hunde, aber auch da in einigen Fällen ist sicherlich eine Käfighaltung notwendig, aber in der Regel kann man das so lösen, dass man auch die Katze irgendwo in ein Zimmer einsperrt, wo sie nicht so viel springen kann. Dann natürlich das Schmerzmanagement ist klar, dass man das aber auch medikamentell und physiotherapeutisch unterstützen. Dann die Wundpflege, generell gucken, ob die Naht gut aussieht, ob es da irgendwelche Rötungen gibt, ob es da Ausfluss gibt, dass man da wirklich gut drauf achtet und dann rechtzeitig auch natürlich zum Tierarzt geht. Der Hund oder die Katze darf nicht an der Wunde lecken. Habe ich schon katastrophale Sachen gesehen. Das ist wirklich extrem wichtig. Bisschen vielleicht auch auf die Fütterung, Ernährung achten. Die Hunde sind weniger aktiv oder die Katzen, dass man vielleicht auch das Futter schon ein bisschen reduziert. Dann natürlich diese ganze physiotherapeutischen Maßnahmen über Massage, Schmerzstillung durch Laser oder Elektrotherapie, Stoßwelle, unter Umständen Unterwasserlaufband, gerade bei neurologischen Patienten. Dann wirklich diese Kontrolltermine immer wieder einhalten, Fäden ziehen nach 10 bis 14 Tagen, nach 6 bis 8 Wochen das Röntgenbild machen und dann entscheiden, wie es letztendlich weitergeht. Ja.
Super, das war jetzt echt mal eine gute Liste, die du so an die Hand gegeben hast. Die Punkte, die man dann wirklich auch erwähnen muss und auch einhalten sollte. Olli, jetzt sind wir bei dem Thema Kontaktadressen oder Institutionen, weil ich weiß aus unseren Webinaren, dass viele auch dann interessiert sind, wie sie sich weiter, ja, ich sag mal, fortbilden, ausbilden können. Und da ist der Bereich Physiotherapie sicherlich ein sehr, sehr interessanter Bereich für die TFAs. Und hast du da gegebenenfalls Infos, wie lange und wie teuer die Ausbildung zur Physiotherapeutin oder Physiotherapeutin für Kleintiere ist, sein kann?
Ja, das hängt, weil es wirklich ganz viele Anbieter gibt. Ja, und ich persönlich bin nicht der größte Freund von irgend so einem Wochenendseminar. Ja, da kann man sicherlich die ganzen Sachen von der Anatomie über die verschiedenen Modalitäten alles nicht abdecken. Und ich denke, von der Dauer her sind das sicherlich so 1,5 Jahre, 2 Jahre, wo man immer wieder vor Ort Veranstaltungen vielleicht hat, wo man die Techniken lernt, aber auch natürlich Online-Fortbildung hat. Und ich persönlich kann jetzt die Veterinary Academy of Higher Learning empfehlen. Die machen das wirklich ganz gut, weil die auch so ein Netzwerk haben, wo man immer sich wieder austauschen kann. Wir haben auch ein paar Webinare und wirklich auch ein tolles Programm für TFAs. Von den Kosten her, ja, das ist leider nicht ganz billig. Ich glaube, das kostet so um die 6.000, 7.000 €. Aber es geht aber auch 1,5 Jahre.
Vielleicht hat man ja auch einen lieben und netten Chef oder eine liebe, nette Chefin, die da vielleicht so ein bisschen
Ja.
unterstützend, ne? Ja, gut, es ist ja
Ja.
auch ein Benefit für die Praxis, wenn ich dementsprechend eine solche Mitarbeiterin oder einen solchen Mitarbeiter habe, der sich in diesem Bereich halt eben qualifiziert. Das ist ja, denke ich mir,
Ja.
auch ein wichtiger Punkt. Ja.
Absolut. Und vor allem auch dieser Austausch, ja, ist auch immer wichtig aus meiner Sicht. Also auch gerade mit Physiotherapeut, also untereinander und natürlich auch mit dem Tierarzt zusammen, dass man da immer versucht, auf Augenhöhe irgendwie sich zu unterhalten.
Super. Olli, ich danke dir erstmal. Ich komme gleich nochmal auf dich zurück. Ich denke mal, allgemeine Infos zum Thema multimodale Schmerztherapie möchte ich hier an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Ihr wisst, ich habe immer wichtige Internetseiten, die ihr euch anschauen könnt. Unter anderem ist es die Internetseite der ITIS. Die ist allerdings ausschließlich für Tierärztinnen und Tierärzte. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr Interesse habt, guckt doch einfach mal rein. Das ist www.i-tis, also i-tis.de. Dann aber auch unter www.vetmedica.de/schmerzen-bei-hund-und-katze. Und unter www.tierisch-gutes-team.de. Und ich habe noch eine Adresse rausgesucht. Ich hatte Olli eben schon einmal darauf angesprochen. Er hat es dann auch bejaht und befürwortet. Das ist die Improve International Seite. Das ist eine anerkannte Zusatzqualifikation, eine Organisation, die sich für eine Bereitstellung qualitativ hochwertiger, erreichbarer Qualifikationen für Veterinärmedizinerinnen und Mediziner, aber auch tiermedizinische Fachangestellte einsetzt und die vor allem auch weltweit anerkannt sind. Schau einfach mal unter www.improveinternational.com, also Improve International ein Wort zusammengeschrieben und dann .com. Olli, habe ich noch was vergessen? Habe ich noch irgendwelche Internetseiten, Kontaktadressen, die noch speziell zu diesem Themenkomplex für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessant sein könnten?
Also wenn ich auch noch mal die Adresse von diesem Veterinary Academy of Higher Learning irgendwie sagen kann,
Gerne.
das wäre www.utvetrehab.com oder einfach vahl.vet.
Super. Und das ist auch ein offener, ein Open Access, wie man immer sagt. Also ich brauche dafür kein Passwort oder sowas. Also man kann sich
Nein,
da
da kann man
einfach
sich
dann.
erstmal die ganzen Informationen holen, gucken, welche Kurse angeboten werden, welche Webinare, und da gibt es eine super Information.
Super. Olli, ich danke dir ganz herzlich und ja, es hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht, mit dir sich zu diesem Thema auszutauschen.
Ja, vielen Dank.
Sehr gern. Wie wir wieder einmal aus erster Hand sehr eindrucksvoll hören konnten, ist es ein bunter Blumenstrauß an Maßnahmen, die es unseren geliebten Fellschnauzen leichter machen können, im Bereich Schmerztherapie eine wertvolle und sinnvolle Unterstützung zu erhalten. Wichtig zu erwähnen ist auch eine verantwortungsvolle Aufzucht und diese anhand rassespezifischer Merkmale in Bezug auf Gewicht und Größe. Der Einsatz von Ergänzungsfuttermitteln kann schon ab Welpenalter an eine gute Unterstützung im Bereich Gelenkgesundheit sein, zum Beispiel wie unter anderem Canosan für Hund und Katze. Entzündungshemmende Medikamente, Olli hat es eben schon angesprochen, wie unter anderem zum Beispiel die Gruppe der NSAIDs, werden von den Experten der ITIS empfohlen und hier sollte auch die Wirkstoffwahl, die Zulassung und die Dauer gemäß Therapieanweisung des behandelnden Tierarztes, der Tierärztin eingehalten werden. Gerade nach einem erfolgten orthopädischen Eingriff sind die Beratung und unter anderem die Physiotherapie eine wichtige und bedeutsame Säule für die Tierhalterberatung. Ich denke, Dr. Oliver Harms hat das sehr gut dargestellt. Es ist eine Teamarbeit und man muss sehr eng miteinander sich austauschen, Rücksprache halten und die Anweisung halt eben auch bestmöglich einhalten. Und scheue dich nicht, ruhig mal selbst über den Zaun zu springen, wenn du dich für die Ausbildung zum Physiotherapeuten, zur Physiotherapeutin interessieren solltest. Damit leistest du neben deiner täglichen wertvollen Arbeit in der Praxis einen weiteren bedeutsamen Beitrag in Bezug auf das Tierwohl für unsere Lieblinge, Nebsthalterinnen und Halter, versteht sich. In der nächsten Folge hörst du mit dem Herzen zu. Dann geht es um das Thema Herzerkrankungen bei Hund und Katze und was im Rahmen der Tierhalterberatung im Vorfeld eines Welpenkaufs an bzw. besprochen werden kann. Auch zu diesem Thema bin ich nicht allein und ich habe mir einen tollen Interviewpartner aus einer großen Tierklinik aus Berlin dazugeholt. Und es geht wie immer spannend weiter. Am 30. Oktober laden wir dich, euch, wieder zu einem exklusiven und kostenlosen TFA-Total-Webinar nur für euch TFAs ein. Dann legen wir erneut die Hand aufs Herz und werden an diesem Termin mit einem Experten auf diesem Gebiet das Thema Herzerkrankungen beleuchten. An diesem Abend geht es um Daten, Fakten, Mythen im Bereich Herzerkrankungen und was für die tägliche Tierhalterberatung im Rahmen deiner, eurer tierärztlichen Assistenz wichtig ist. Und wie immer, weitere Infos folgen. Mach dir doch einfach einen Vermerk in den Kalender und wir freuen uns total, wenn du an diesem Abend wieder live dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir euch eine geschmeidige Zeit mit entspannten und glücklichen Fellschnauzen und Co. Pass gut auf dich auf und bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, deine Claudia Schöning.
Das war TFA Total, ein Podcast von Böhringer Ingelheim. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.